Deutschlandfunk Kultur Religionen
mit Sandra Stalinski. Herzlich willkommen zu einer Stunde Deutschlandfunk Kultur, in der es um die Bedeutung von Religionen gehen soll. Diese Frage stellt sich in einer Woche, in der der neue Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, umso mehr. Wer da reinschaut, was SPD, Grüne und FDP vereinbart haben, kann durchaus eine Tendenz erkennen. Das Thema Religion soll in Zukunft weniger Raum einnehmen. Vor allem die Privilegien der beiden großen christlichen Kirchen sollen beschnitten werden. Die Trennung von Kirche und Staat, also was mit dem Schlagwort Säkularisierung gemeint ist, soll vorangetrieben werden. Um solche Säkularisierungsprozesse, und zwar mit Blick auf die Städte, geht es heute auch hier bei uns. Gerade in modernen urbanen Milieus verlieren Religionen an Bedeutung. Das zumindest ist eine These, die sich schon lange hartnäckig hält. Aber gilt das noch? Denn auf der anderen Seite gibt es gerade in Großstädten ein so vielfältiges und kreatives religiöses Leben wie sonst nirgends. Wir klären diese Frage im Interview mit einem Religionssoziologen in etwa einer Viertelstunde. 88 Cent Jahreskaltmiete. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht pro Quadratmeter, was auch noch ein paradiesischer Preis wäre, nein, 88 Cent fürs ganze Jahr. Dazu etwa 60 Euro im Monat für Betriebskosten und Heizung. Und das in einer der zentralsten Wohngegenden Augsburgs. Möglich ist das, weil ein reicher und sehr gläubiger Augsburger Kaufmann, Jakob Fugger, im 16. Jahrhundert Mitleid mit den sozial Ausgegrenzten hatte und eine Sozialsiedlung gründete. Aber wie der Name schon sagt, ist diese Siedlung nicht für jeden offen, sondern nur für die Menschen, die es wirklich nötig haben. Und nur für die, die bereit sind, drei Gebete am Tag für die Stifterfamilie zu sprechen. Peter Kaiser.
Einmal drei Gebete. Das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis.
Seit 2 Jahren wohnt Carolina Lenz-Geiger in der Fuggerei. Voraussetzung, um hier wohnen zu dürfen, ist einmal am Tag diese drei Gebete. Ob die Gebetspflicht eingehalten wird, kontrolliert natürlich niemand, aber...
Ich tue es schon ein bisschen als Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hier habe zu wohnen und auch, weil es doch gute Gedanken sind.
Wenige Fußminuten vom Augsburger Zentrum entfernt liegt der Stadtteil Jakuber Vorstadt Süd. Vor 500 Jahren lebte hier die sozial niedrigste Schicht, wie Handwerker und Tagelöhner, die wegen wirtschaftlicher Notlage und Krankheit keine andere Wohnung fanden.
Not war im 16. Jahrhundert noch sehr viel prekärer und absoluter. Damals schon gab es eine sehr ausgefeilte Armenfürsorge, aber zu der Zeit, wie die Stiftungen errichtet wurden, war es so, dass die Stadt Augsburg zum Beispiel Habenichtse am Stadttor schon abgewiesen hat.
Wolf Dietrich, Graf von Hund, ist der Administrator der Fuggerschen Stiftung.
Also wer nichts hatte und bekannt war, dass er nichts hatte, der kam gar nicht in die Stadt rein.
Diese Situation bewegte den gläubigen, reichen Augsburger Kaufmann Jakob Fugger so tief, dass er 52 Wohnungen in den ersten 6 Gassen stiftete.
Ich, Jakob Fugger, Bürger zu Augsburg, bekenne mit diesem Brief der armen Leute Häuser am Kappenzipfel als Stiftung zu vollenden und die Nachfahren auf ewig mit der Vollstreckung zu verpflichten. Jakob Fugger, Stiftungsurkunde vom 23. August 1521.
Die Fuggerei wuchs schnell. Schon 1521, im Todesjahr Jakob Fuggers, umfasste die Anlage 52 Häuser. Heute verteilen sich 150 Menschen auf 67 zweigeschossige Häuser. Miriam Sirch, Mitarbeiterin der Fuggerschen Stiftung, die noch heute die Fuggerei finanziert, führt durch die Gassen.
Aktuell stehen wir in der sogenannten Herrengasse. Das ist so quasi die Hauptstraße der Fuggerei, von der dann die anderen Straßen sich abzweigen. Hier haben wir zum Beispiel die finstere Gasse. Man sagt so, die heißt finstere Gasse, weil, wie Sie sehen, es ist ein bisschen finster. Wenig Licht kommt rein.
Die Fuggerei ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Hier wohnen zu dürfen, ist seit 500 Jahren an Bedingungen geknüpft. Nicht nur die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist wichtig, Voraussetzung ist ebenso, dass man in Augsburg lebt und bedürftig ist, Besonders in diesen Zeiten ist der Run auf eine solche Wohnung hier groß. Aktuell gibt es über 100 Berechtigte auf eine Wohnung. Doch schon der Antrag auf eine Wohnung ist nicht leicht, sagt Wolf Dietrich Graf von Hund.
Also ganz wichtig ist schon mal, dass Sie zu uns kommen. Am liebsten live, dann gibt es ein Gespräch mit den Sozialpädagogen bei uns, die erst einmal so das grundsätzliche Setting abprüfen. Und dann schauen wir auch, es gibt ja neben der rein finanziellen Form von Bedürftigkeit dann auch noch andere Formen. Das heißt, wird man gerade aus einer Wohnung rausgeklagt, droht Obdachlosigkeit.
3000 Hektar Waldbesitz sind die Grundlage für das Stiftungsvermögen der Familie Fugger seit 500 Jahren. Das Holz wird unter anderem an Baubetriebe, Schreinerwerkstätten und Möbelfirmen verkauft. Doch auch Kiesabbau, Windenergie, Weihnachtsmärkte und Liegenschaften dienen dem Erhalt des Stiftungsvermögens. Damit wird die Instandhaltung der ockerfarben gestrichenen Häuser und der Figuren der schützenden Hausheiligen davor finanziert. Ebenso das Administrationsgebäude, der Pumpbrunnen, zwei Museen, die sich dem Alltag der Bewohner widmen, das Markusplätzle mit Biergarten, eine Krankenstation, etliche Sitzbänke, die den Bewohnern vorbehalten sind und die zur Anlage gehörende eigene St. Markuskirche. Pfarrer Jacek Wiewig.
Die Kirche in der Fuggerei ist keine Pfarrkirche. Sie hat einen besonderen Status und eigentlich die Stelle hier nennt man offiziell Messpriesterstelle. Das heißt, in dieser Kirche soll ein Priester Messe für die Fuggereibewohner halten, mit der Fuggereibewohner feiern.
Schließen wir mal auf.
Mit etwas Scheu, doch nicht ohne Stolz, zeigt Carolina Lenzgeiger ihr kleines Zwei-Zimmer-Reich in der Fuggerei. Frau Lenzgeiger war lange, bevor sie hier einzog, krank. Die Krankheit fraß ihre Ersparnisse auf, deshalb kam sie zur Fuggerei.
Habe ich den Blick nach hinten raus in den Park?
Die Decken sind niedrig, die Durchgänge klein. Die Menschen des Mittelalters waren nicht groß.
Das ist eine alte Türe, Sie sehen, die ist hier viel niedriger. Und das Schöne sind auch an den Fenstern, die ist rund, der Fensterbogen.
Ich finde es wichtig, dass es hier erhalten ist, eben um das eben der Nachwelt einfach zur Verfügung zu stellen und das einfach die Intention und den Zweck dahinter zu zeigen und eben auch die Geschichte weiterzugeben.
Klar muss man da schauen, dass es nicht nur so ein Prestigeakt ist für die Besitzenden, aber ja, eben, dass die Sozialsiedlung bis heute noch besteht, zeigt ja auch, dass es funktionieren kann, wenn dann die Habenden bereit sind zu geben.
Ich finde, es ist ein schöner Ort. Also von der Architektur her und dass es so schön verspielt ist.
Sagen drei der jährlich 200.000 Fuggereibesucher, die aus aller Welt kommen und mehrsprachig durch die Gassen geführt werden.
Die Fuggerei schließt um 22 Uhr und öffnet um 6 Uhr morgens. Man kann das Nachttor mit dem Nachtwächter nur durchschreiten, wenn man bis Mitternacht 50 Cent zahlt. Danach kostet der Durchgang 1 Euro.
Doch nicht nur die auch in Augsburg akute Wohnungsnot und die fehlenden finanziellen Mittel bei vielen Wohnungssuchenden machen die Fuggerei so attraktiv, sagt Wolf Dietrich Graf von Hund.
Das ist ja die Freiheit, eben, die wir auch haben, sein Ding hier zu machen. Aber diesen Rahmen, diese Sicherheit zu geben, dass ich für eine minimale finanzielle Gegenleistung und natürlich auch eine spirituelle Gegenleistung hier wohnen kann, hat schon was, weil das sehr viel auch mit Würde und Augenhöhe zu tun hat.
Um Religionen in den Städten geht's heute bei Deutschlandfunk Kultur. In den modernen Gesellschaften Europas galten die ja lange als Auslaufmodelle. Je moderner eine Gesellschaft wird, desto säkularer wird sie auch, hieß es. Also desto mehr lösen sich die Menschen von der Religion. Und besonders stark war dieser Prozess bisher in den Städten, vor allem in den Großstädten Europas, zu beobachten. Andererseits ist auch gerade in den Städten eine Art Wiederbelebung der Religionen zu beobachten. Eine Vielzahl von religiösen Gemeinschaften haben sich hier angesiedelt mit ihren Sinn- und Glaubensangeboten. Die Großstädterin kann sich einfach aussuchen, was zu ihr passt. Außerdem entstehen gerade in den Städten ganz neue, andere Formen des Religiösen. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit dem Religions- und Kirchensoziologen Gerd Pickel von der Universität Leipzig. Herr Pickel, sind Religionen im urbanen Raum gerade wieder im Kommen?
Ja, also insgesamt gesehen wahrscheinlich doch nicht ganz. Was wir beobachten können, ist in der Tat weiterhin, dass die großen Volkskirchen an Bedeutung verlieren und auch an Mitgliedern verlieren. Gerade im städtischen Bereich, am allerstärksten muss man sagen, im mittelstädtischen Bereich. Was allerdings gleichzeitig stattfindet, ist eine Pluralisierung. Also Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften, Muslime, orthodoxe Christen, selbst in den jüdischen Communities finden wir ein Wachstum und natürlich entstehen daneben noch sozusagen einzelne kleinere Gruppierungen. Also die Vielfalt wird größer, aber insgesamt wird die Zahl der Religiösen trotzdem kleiner.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der postsäkularen Stadt. Können Sie erklären, was genau damit gemeint ist?
Also der Grundgedanke bei Postsäkularität ist, dass man über so etwas wie Verlust, wie Säkularismus oder Säkularität und genauer genommen sogar Säkularisierung, womit ich alle drei Begriffe jetzt mal aufgefächert habe, hinaus ist und dass wir in einer Phase sind, wo das nebeneinander besteht. Und da ist natürlich dahingehend was dran, dass Religion und Nicht-Religion, Säkulares und Religiöses, Sakrales und Säkulares in der Tat in Städten in besonders starkem Maße nebeneinander stehen. Man hat ja eine größere Zahl an Möglichkeiten zur Auswahl. Man hat aber eben auch eine größere Zahl von säkularen Möglichkeiten zur Auswahl, die durchaus genutzt werden.
Also gibt es eine solche Bewegung, wie sie von manchen beschrieben wird, zu einem Mehr an Religion oder Religiosität in den Städten?
Also ich würde relativ klar sagen, wir haben eine Pluralisierung, aber kein Mehr. Der Punkt ist, man hat manchmal den Eindruck, dass es ein Mehr ist, weil man diese neuen Formen sieht. Und es gibt sozusagen zwei Deutungsarten. Das eine, dass man durch diese vielen Formen eben das Gefühl hat, Religion wird sichtbarer, weil in diesen neueren Formen, in Vergemeinschaftungen, diese viel aktiver werden. Also auch die kleiner werdenden Vergemeinschaftungen der katholischen oder der evangelischen Kirche, also ganz klassischer Kirchen, werden in Städten auch aktiver, weil sie stärker am sozialen Leben beteiligt sind. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass jetzt die Religionsgemeinschaften mehr werden oder sozusagen Zutritte haben. Sie werden eher weniger. Was allerdings den Eindruck ebenfalls etwas verändern kann, ist, dass zum Beispiel gerade in Städten Religionsgemeinschaften viel stärker im sozialen Sektor aktiv sind und dadurch über ihre Mitglieder hinaus Sichtbarkeit erlangen. Ob sie zum Beispiel sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren, ob sie sich gegen rechts engagieren, ob sie Sportveranstaltungen unterstützen, ob sie zusammen das Zusammenkommen verschiedenster Religionsgemeinschaften, gerade zum Beispiel mit Muslimen, auf den Weg bringen. Das sind meist Orte, wo eben auch Nicht-Religiöse hinzukommen. Und so scheint es, dass man fast mehr Religiosität hat. Aber wenn man die Zahlen, die nackten Zahlen anschaut, ist das nicht der Fall.
Sie haben gerade von neuen Formen von Religiosität gesprochen. Wie stellt sich denn Religiosität im urbanen Raum dar und wie denn anders als beispielsweise in ländlicheren Gebieten?
Ja, es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber man muss es so sehen. Wenn wir im ländlichen Raum uns umschauen, so haben wir meistens vielleicht zwei Kirchengemeinden, maximal so drei. Also das ist sehr, sehr konzentriert und die Alternativen sind sehr gering. Im städtischen Raum haben wir meistens eben sozusagen durchaus unterschiedliche Varianten. Also wenn wir den Protestantismus anschauen, der ja schon allein sehr viele Möglichkeiten hat, diese Formen, so sagen wir mal Unitarier oder so etwas, finde ich eigentlich im ländlichen Raum kaum. Aber Städte haben halt, auch wenn die Prozentuierungen niedrig sind, natürlich einfach mehr Personen absolut. Und diese können eben Gemeinschaften bilden. Und ganz wichtig ist eben diese Gemeinschaftsbildung, die aber dann natürlich die Chance lässt, die einen sind offener, die anderen singen mehr. Also sie haben quasi eine größere Pluralität, wie ich meinen Glauben, meine Religiosität dann lebe. Und das ist etwas, was an einer natürlich zunehmend individualisiert Gesellschaft eben durchaus ein Möglichkeitsportfolio auffächert und dazu führt, dass man sich eben besser, sagen wir auch besser an die Moderne angepasst verhält.
Können Sie Beispiele nennen für so bestimmte Charakteristika von Religiosität beispielsweise eines Großstädters?
Also die Charakteristika sind jetzt nicht nur bei Großstädtern besonders ausgeprägt, ist natürlich die sozusagen die Individualisierung, die Möglichkeit zu wählen und die will man auch bei der Religiosität. Das ist also nicht mehr so, man ist hineingeboren und bleibt für ewig Mitglied in seiner Religionsgemeinschaft. Es öffnet sich der Raum und man sagt, ich entscheide selbst, ob ich Mitglied bin oder nicht und ich entscheide auch selbst darüber, ob ich mich beteilige oder nicht. Und ich entscheide natürlich auch selbst darüber, ob ich sozusagen die Religion verlasse und Religion für mich weniger wichtig ist. Das wiederum setzt natürlich voraus, dass die Religionsgemeinschaften Angebote offerieren, die für Menschen attraktiv sind. Man kann sagen, es ist auch ein gewisser Konkurrenzkampf mit säkularen Angeboten, die man zur Verfügung hat. Und Religionen punkten dann, wenn sie es schaffen, einen guten sozialen Raum zu schaffen, in dem also Gemeinschaft auch gelebt wird. Das sind sehr, sehr soziale Aspekte. Wiederum gibt es dann andere, die Spiritualität in den Vordergrund schieben. Und dann dritte, ich sagte es vorhin so ein bisschen uncharmant, die singen. Was wir auch in Großstädten finden, deutlich stärker finden, ist sowas, was wir für den Protestantismus schon lange kennen, den sogenannten Kulturprotestantismus, der sehr, sehr stark mit Kultur und Bildung verbunden ist und ganz entgegen dem normalen Trend eben eher im Hochbildungsbereich angesiedelt ist.
Sie haben das vorhin schon angesprochen, gerade im sozialen Bereich sind Religionsgemeinschaften, gerade die beiden großen Kirchen in Städten, sehr aktiv, beispielsweise in der Flüchtlingshilfe, Obdachlosenhilfe und so weiter. Das heißt, sie nehmen da eine besondere Verantwortung wahr. Andererseits ist eins der größten Probleme in den Städten ja heute die Wohnungsnot. Müssten sich gerade die Kirchen nicht auch da noch stärker engagieren? Ich denke da an Grundstücke, Immobilien im Besitz der Kirchen, die man vielleicht noch radikaler als jetzt für sozialen Wohnraum nutzen könnte?
Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Wir hatten in der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, an der ich beteiligt war, mal gefragt, was eigentlich Kirchen tun sollen. Ist ja immer so die Frage, was sollen sie denn machen? Und der entscheidende Punkt ist, was am meisten genannt wird, ist Soziales. Und damit ist natürlich diese Aufgabe Soziales nach außen, aber auch Soziales nach innen. Soziales nach innen, das wäre diese Vergemeinschaftung. Das Soziales nach außen ist es eben, für andere da zu sein. Und da würde es natürlich Kirchen nicht nur gut zu Gesicht stehen, sondern steht es ja auch teilweise gut zu Gesicht, wenn sie sich in diesem Bereich engagieren, weil das von ihnen auch erwartet wird und das hoch akzeptiert und legitimiert ist. Auch Konfessionslose finden das übrigens, 60% der Konfessionslosen finden das eine tolle Leistung von Kirche. Sie finden den Gottesdienst nicht wichtig, aber diese soziale Leistung auch bedeutsam. Und das ist ein Bindeglied eben zur Gesellschaft, auch zu einer modernen Gesellschaft. Und dementsprechend ist es durchaus zu empfehlen, da ein deutlich stärkeres Investment drauf zu richten.
Sie sehen Religionen in den Städten, in Europa zumindest, stärker auf dem Rückzug. Wenn man allerdings nach Lateinamerika schaut oder auch in die USA, beobachtet man die genau gegenläufige Tendenz. Ist das dort ein Trend, der auch zu uns kommen könnte, oder kann man das nicht vergleichen?
Also man kann natürlich alles immer etwas vergleichen. In der USA ist aber natürlich eine große Differenz. Die USA ist eine Zuwanderungsgesellschaft mit und von vorne an sehr, sehr plural religiös aufgestellt. Wir haben allerdings sehr, sehr enge Gemeinschaften und die Erfahrungen der amerikanischen Kollegen der letzten Jahre sind, dass wir, wenn wir einen Zuwachs haben, insgesamt, wenn es auch weniger Leute in den USA übrigens, das muss man immer sagen, sind es auch weniger Leute, die religiös sind. Für uns sichtbarer wird aber, dass eben bestimmte Gruppen zunehmen und bestimmte Gruppen sind meistens sehr dogmatische Gruppen, Gruppen in der evangelikalen Bereich, im Pfingstbereich, die wir manchmal sogar bei uns so ein bisschen salopp als Fundamentalisten häufig bezeichnen. Das sind die Gruppen, die zugewinnen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sehr politisch sehr aktiv sind. Also es ist eine ganz andere Konstellation, als wir sie teilweise haben. Und es ist ein ganz anderes Verständnis auch von Religiosität, als es wir sozusagen so im Normalen haben. Nämlich ein stark mit bestimmten Werten und Normen verbundenes. Und bei Werten und Normen meine ich zum Beispiel Werte und Normen, mit denen wir in einer modernen Gesellschaft sehr schwer zurechtkommen. Und das ist auch in der USA ja eine Auseinandersetzung. Also diese Grundsituation ist etwas anders. Und es gibt noch eine zweite Entwicklung im lateinamerikanischen Raum. Kann man sehr schön sehen, dass eben auch das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, stattfindet. In der Tat, auf der einen Seite haben wir auch dort einen Rückgang. Also auch in Lateinamerika sind eigentlich in allen Ländern die Zugehörigkeiten zu religiösen Gemeinschaften rückgängig, die Personen, die sich als gläubig bezeichnen, rückgängig. Aber es gibt eine Verschiebung. Wenn wir nach Brasilien schauen, ist die Zahl der Mitglieder der katholischen Kirche, die dort sozusagen ganz dominant war, unter 70% gesunken. Umgekehrt finden wir, es ist eine größere Zahl an Personen, die zwar sich selbst als religionslos, konfessionslos und religionslos einstufen, aber wir finden auch eine größere Zahl an Personen, die in evangelikalen Gemeinschaften sich dort ansiedeln. Und zwar sind das meistens Personen aus dem ärmeren Bereich, weil sie dort eine Aufstiegschance sehen. Das ist mit dem Spezifikum des Angebots evangelikaler Kirchen zu erklären. Das sind sozusagen die Entwicklungen, die wir momentan beobachten können. Und durchaus sind natürlich Entwicklungen, die in solche Richtungen gehen, wenige, aber dafür durchaus sozusagen überzeugtere bis auch radikalere Positionen nicht unmöglich. Es ist noch lang dahin, aber sagen wir mal, es ist nicht auszuschließen.
Der Religionssoziologe Gerd Pickel über die Bedeutung von Religionen im urbanen Raum. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn Sie mehr über dieses Thema lesen wollen, von Gerd Pickel und anderen Autoren, können Sie das in dem Sammelband Stadt und Religion, Wegzeichen zu einer neuen postsäkularen Urbanität. Dieses Jahr erschienen im Herder Verlag. Die gebundene Ausgabe kostet 30 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir werfen den Blick heute auf Religionen in den Städten. In einer Großstadt wie Berlin beispielsweise gibt es hunderte unterschiedliche Glaubensgemeinschaften. Allerdings bekommen die meisten Stadtbewohner davon kaum etwas mit. Das liegt vor allem daran, dass diese religiösen Gruppierungen im Stadtbild oft wenig sichtbar sind. Die großen repräsentativen Gebäude sind die der Kirchen. Ab und zu sieht man mal eine Moschee oder Synagoge. Die meisten anderen Religionsgemeinschaften agieren eher im Verborgenen oder aber an Orten, wo man sie nicht unbedingt erwarten würde. Wir wiederholen einen Beitrag aus dem August des vergangenen Jahres von Magdalena Neubich.
Hallo.
Du würdest bestimmt zu Maria.
So sieht's aus, genau.
Die müsste nebenan im Büro sitzen.
Maria Hündorf hat ein besonderes Büro. Vor den Fensterscheiben flattern bunte Wimpel im Wind und ein Glockenspiel bimmelt ganz sachte. Eine Bambuspflanze wächst vor der Tür und es riecht nach Sandelholz und Safran. Maria Hündorf ist eine der drei ehrenamtlichen Vorsitzenden des buddhistischen Zentrums Bodhicharya im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Heute lädt sie mich auf einen kleinen Rundgang durchs Zentrum ein.
Unser hauptganzjährig nutzbarer Meditationsraum. Da ist eben auch der Schrein und die Tankas.
Tankas sind farbenfrohe, ausgerollte Bilder, die an den Wänden hängen.
Was macht denn so ein Meditationsraum aus? Also müssen da bestimmte Dinge drinstehen?
Ja, also da muss eben eine Buddha-Figur und die im tibetischen Buddhismus ist ja auch ganz wichtig, die Opfergaben davor. Die symbolisieren diese Großzügigkeit, die man so als eines der wichtigsten Ziele in sich entwickeln möchte.
Dieser Ort war schon immer etwas Besonderes. Das Areal wird auch Stadtgehöft Boxhagen genannt und ist eine Art ehemaliger Bauernhof. Als der Bodhicharya-Verein es Anfang der 2000er erworben hat, sei es eine richtige Müllhalde gewesen, sagt Hündorf.
Es war eben unter Denkmalschutz und völlig verfallen alles. Und dann haben wir es sehr, sehr günstig gekriegt unter verschiedenen Voraussetzungen. Einmal denkmalsgerecht, aber dann offen für den Stadtteil. Denn Friedrichshain ist ja sehr dicht bebaut und da kann man jede grüne Oase gut gebrauchen.
Aus selbst zusammengetragenen Geldern und mit viel ehrenamtlicher Arbeit wird das Gelände seitdem Stück für Stück in Eigenregie restauriert. Es ist noch nicht alles fertig, aber auch schon jetzt ist das Zentrum ein harmonisches Zusammenspiel aus Backsteingebäuden, Holzwänden und großen hellen Fensterfronten. Derzeit sparen die Vereinsmitglieder für eine Fußbodenheizung im großen Tempel, damit dieser auch in der kalten Jahreszeit genutzt werden kann. Heute ist es dort sommerlich warm und mehrere Kursbesucher sitzen auf Matten und Teppichen im ganzen Raum verteilt und schauen auf einen großen Bildschirm, der in der Mitte des Raumes vor einer riesigen Buddha-Statue steht.
Da können wir uns einfach einen kleinen Moment hinsetzen. Da ist jetzt ein Retreat. Das ist ein Lama, ein Franzose, der jetzt nicht reisen konnte und wollte. Und dass der jetzt über Zoom zugeschaltet ist und teilweise lehrt er eben und teilweise meditieren sie auch einfach zwischendurch.
Frei zu werden von Krankheit, von der Krankheit des Geistes, dauert lange. Selbst nach 30 Jahren Meditation gibt es einige Emotionen. Es ist ziemlich schwierig. Es tut mir leid, dass ich keine magische Lösung anbieten kann. Ich glaube nicht, dass es eine gibt. Wenn es eine gibt, würde ich sie auch gerne wissen.
Die Veranstaltungen mit spirituellen Lehrern aus aller Welt sind nur eines der Standbeine des Zentrums.
Das nennen wir auch weiterhin Pferdestall. Da waren eben Pferdeställe drin. Und da ist jetzt im vorderen Teil das Hospizbüro für das ambulante Hospiz. Und da ist jetzt die Micha auch da und hätte Zeit, ein bisschen zu reden.
Uns gibt es seit 2006. Und wir haben eben diesen buddhistischen Hintergrund, was nicht bedeutet, dass wir jetzt nur buddhistisch orientierte Menschen begleiten, sondern ja, wir begleiten jeden, der sich an uns wendet.
Das Hospiz ist ein wichtiger Bestandteil des Bodhicharya-Zentrums. Denn in der Begleitung Sterbender geht es um aktive Nächstenliebe. Anderen nicht nur Gutes wünschen, sondern es auch unmittelbar zu tun.
In der buddhistischen Meditation und Praxis schult man sich ja auch besonders im Mitgefühl, indem man sich auf das Mitgefühl immer mehr ausrichtet, verliert man die Konzentration auf sich selbst, was gut ist.
Die 65 Ehrenamtlichen, die für den Hospizdienst arbeiten, haben alle über mehrere Monate einen Kurs gemacht. Sie haben mehr über die Grundlagen des Buddhismus erfahren und gelernt, wie sie beispielsweise Meditationstechniken vermitteln können. Bodhicharya heißt so viel wie erleuchtete Aktivität oder auch Aktivität, die zur Erleuchtung führt. Diese Erleuchtung sei Ziel eines jeden Buddhisten, sagt Vereinsmitglied Harald Schwericke. Die Mitglieder des Bodhicharya-Vereins folgen überwiegend einer Schule des tibetischen Buddhismus und dem spirituellen Lehrer Ringo Tulku, der das Zentrum in Berlin regelmäßig persönlich besucht. Viele Besucher des Zentrums wollen sich aber gar nicht systematisch mit dem Buddhismus auseinandersetzen. Sie interessieren sich eher für Meditationskurse, Yoga oder auch Tai Chi. Auch diese Kurse können allerdings ein Weg zum Buddhismus sein, erklärt Maria Hündorf.
Öfter ist es auch so, dass Leute sagen, ich war erst beim Yoga da und habe angefangen, mich dafür zu interessieren. Und dann bin ich eben auch zum Meditationskurs mal hingegangen. Der Ansatz hier ist auch, sehr offen und tolerant zu sein und dass Menschen verschiedene Zugänge eben haben zum Buddhismus, zur Spiritualität. Und ja, gerade der Dalai Lama sagt ja immer, my religion is kindness. Also der sagt, das Wichtigste ist gar nicht die spezielle religiöse Ausprägung, sondern ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch zu sein.
In einem der beiden Meditationsräume leitet heute ein Trainer einen Tai-Chi-Kurs an. Dafür, dass 7 Menschen zeitgleich den ruhig fließenden Kampfsport trainieren, ist es in dem Raum überraschend leise.
Wir machen keine Bogenschritte, sondern wir laufen immer wie auf Schienen. Ja?
Der Tai-Chi-Kurs gehört zu den Angeboten mit Kursgebühr, die externe Trainer in den Räumlichkeiten des Bodhicharya anbieten können.
Stell dir vor, am Handgelenk musst du nach oben gezogen und nach unten gedrückt, sodass die Bewegung aus dem Arm kommt und nicht aus der Hand.
Nach dem Training verlassen die Teilnehmenden entspannt den Raum.
Ich habe so das Gefühl, da ist so Frieden irgendwie überall in mir. Also nichts Spirituelles überhaupt nicht. Und auch der Kampfsportaspekt, der ist für mich eher sekundär. Ich weiß, dass es daher kommt, aber es hat einfach Wirkung. Ich kann mir das nicht erklären, aber es ist einfach schön.
Keiner der Teilnehmenden ist buddhistischen Glaubens. Sie kommen nur zum Tai Chi her.
Wobei an sich das Bodhicharya hier eine total angenehme Atmosphäre hat. Und eigentlich einer der schönsten Orte ist, den man sich vorstellen kann, um auch Tai Chi zu trainieren.
Zeitgleich geht eine Stunde Achtsamkeitsmeditation zu Ende, die im benachbarten Gebäude mit 5 Teilnehmern stattgefunden hat. Sie gehört zu den hauseigenen Kursen, die auf Spendenbasis angeboten werden.
Es ist einfach hier sehr entspannt. Die Gruppen sind klein und das ist ganz spannend, auch mit der Geschichte dieses Platzes hier, dass das ja mal so eine Art Bauernhof war. Ne? Das gefällt mir einfach. Und das ist eben hier so herrlich geschmückt ist, dass die Vögel zwitschern und dass man, wenn man Lust hat, hier einfach noch ein bisschen sitzen bleibt.
Religiöse Gebäude stechen oft im Stadtbild heraus. Kirchen, weil sie häufig alleine stehen und hohe, spitz zulaufende Türme haben. Moscheen und Synagogen wegen ihrer Kuppeln oder der besonderen Ornamentik. Die Votivkirche in Wien allerdings erregt aus einem ganz anderen Grund Aufsehen. Ihre Hauptfassade ist seit Jahrzehnten von einem Baugerüst mit großformatigen Werbeplakaten verdeckt. Und zwar für ganz unheilige Produkte. Für Autos wird da geworben, für Handys oder billige Stromanbieter. Das sorgt regelmäßig für Empörung. Den Pfarrer der Kirche kümmert das allerdings wenig, denn er braucht das Geld für die Sanierung seiner Kirche. Alexander Musik hat ihn besucht.
Joseph Farrugia steht voller Bewunderung unter dem frisch renovierten Mittelschiff seiner Kirche. Ein kleiner, vollbärtiger, wettergegerbter Mann von 73 Jahren, der an einen alten Seebär erinnert. Als er hier anfing, wollte er, wie viele seiner Vorgänger, am liebsten gleich wieder davonlaufen. Der Mann aus Malta, den der Priestermangel mit 20 nach Österreich zog, war vor seiner Zeit in der Votivkirche Tourismusseelsorger in Wien. Damit er Reisenden und Expats aus aller Welt hier einen repräsentativen Raum für seine vielsprachigen Gottesdienste anbieten konnte, musste etwas geschehen.
Es war eine Katastrophe. Alles verdreckt, viel verkommen, also war total verkommen. Also die Kirche wurde sehr vernachlässigt, baumäßig. Leider waren meine, zumindest der unmittelbare Vorgänger, sehr alt. Und er hatte natürlich die Energie auch nicht und auch das Interesse nicht gehabt. Messner oder also Messdiener, wie die es in Deutsch sagen, hat jeder getan, was er wollte, und sogar sind Sachen verschwunden aus der Kirche. Eigentlich nicht zum Aushalten, muss ich ehrlich sagen.
Farrugia, hartnäckig und mit dem Schalk im Nacken, blieb indes und begann, seine Ideen umzusetzen. Zuerst die Vermietung der Kirche für Konzerte, Präsentationen und Filmaufnahmen, dann Außenwerbung, dann Datenübertragungsantennen auf dem Kirchendach, schließlich die Nutzung der Kirche als Hörsaal zu Pandemiezeiten. Denn es würde teuer sein, den denkmalgeschützten Bau wieder zu einem Schmuckstück zu machen. 35 Millionen Euro für die Renovierung der Außenhaut, 5 für die Innenrenovierung. Eine schwindende Zahl von Gemeindemitgliedern und der Klingelbeutel alleine können das nicht leisten, sagt Farrugia. Und auf die spendenfreudigen Gläubigen der frühen Jahre könne er nicht mehr bauen.
Was ich früher von Zeit zu Zeit ein anonymes Sparbuch mit Losungswort bekommen habe, kurz vor der Messe, Herr Pfarrer, bitte ab ganz klein, mit Losungswort, danke, die sterben aus. Natürlich alles, was ich angefangen habe, war am Anfang verboten. Die Konzerte in der Kirche. Na, wie kann man in einer Kirche ein profanes Konzert? Und heutzutage macht sogar der Stephansdom auch profane Konzerte. Sogar der Mailänder Dom ist stolz darauf.
Warum aber kann die katholische Kirche die Erhaltung ihrer Flaggschiffe nicht selbst bezahlen? Warum braucht es Werbewirtschaft, private Spender, die Stadt Wien und das Bundesdenkmalamt, um die Votivkirche zu retten? Die Erzdiözese Wien ist immerhin einer der größten Grundbesitzer in Österreich. Das Argument von Harald Knielsen, Baudirektor der Erzdiözese, ist die große Zahl. Man betreue dort allein 1200 Kirchen und 2400 Profanbauten, so Knielsen. 500 Bauprojekte im Jahr verursachen etwa 30 Millionen Euro Kosten. Außerdem fördere das Spendenaufkommen durch Private das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinde. Wären also Werbebanner auch am Stephansdom denkbar? Nein, der sei ein Nationalheiligtum, sagt Knielsen ohne Zögern. Die Votivkirche interessiere dagegen keinen, fügt er hinzu. Zum Vergleich, auch der Kölner Dom, dessen Erhalt und laufende Kosten 33.000 Euro pro Tag ausmachen, kommt ohne Staatshilfe und Spenden nicht aus. Carsten Frerk hat mehrere Bücher zu den Geschäftsmodellen der Kirchen in Deutschland und Österreich geschrieben. Sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle, wie er erklärt.
In Deutschland wird die Instandhaltung des Kölner Doms zu rund 50% aus Staatsgeldern finanziert. Und in Frankreich gibt die katholische Kirche keinen einzigen Cent zur Restaurierung des durch Brand schwer beschädigten Nationalheiligtums der Kathedrale Notre-Dame de Paris, da der Staat die Kirche 1905 in Staatseigentum überführt habe und daher selber für die Finanzierung des Wiederaufbaus zuständig sei. Dass die Kirche für Gottesdienste und liturgisch von der katholischen Kirche genutzt wird, das ist nicht von Interesse.
Was die Verwirrung größer mache, sei die Begrifflichkeit. Die Kirche sei eben gleichzeitig das Gebäude, die Bekenntnisgemeinschaft, die juristische Person und der Eigentümer oder Betreiber eines Wirtschaftsunternehmens.
Wenn sich jemand gegen die Nutzung des Baugerüsts der Votivkirche positioniert, kann man annehmen, dass es aus Sicht der Glaubensgemeinschaft geschieht, die das Gebäude als Sakralbau betrachtet, das durch schnöde Werbeplakate gleichsam entweiht wird. Befürworter der Werbetransparente sehen die Nutzung dieser Flächen in 1a-Lage als Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens, mit der man Einnahmen erwirtschaften kann. Das ist allerdings eher eine evangelische Sichtweise, bei der Kirchen ja nicht geweiht werden, sondern nur dem Gottesdienst gewidmet werden. Und das kann aus evangelischer Sicht jedes Gebäude sein.
Offiziell gehört die Votivkirche der St. Josef Stiftung für sakrale Baudenkmäler der Erzdiözese Wien. Die Einnahmen durch die Werbung, die weder politisch noch sexistisch sein dürfe, fließen direkt in die Stiftung. Sie ist vorsteuerabzugsberechtigt. Das spart wiederum Geld, das der Renovierung zugutekommt. Pfarrer Farrugia zahlt 45.000 Euro Miete im Jahr an die Stiftung. Im Prinzip sei er persönlich haftbar, falls seine Kirche in Konkurs gehe. 50.000 Euro für das soeben eröffnete Votivkirchenmuseum habe er aus eigener Tasche vorgestreckt. Einnahmeverluste aus der Pandemiezeit zwischen Oktober und Dezember 2020 allein 83.000 Euro, rechnet Farrugia vor.
Ich habe eine Vorliebe für Baustellen, komischerweise. Ich empfinde immer eine schwierige Aufgabe zu bewältigen als eine der schönsten Herausforderungen, die man haben kann. Ich bin kein Beamtentyp. Ich plane nicht im Voraus. Ich sage immer, okay, fang mal an und schau mal weiter. Und dann irgendwann bin ich mittendrin und kann ich nicht aufgeben, weil es noch nicht fertig ist. Das ist das, was wir maltesisch phönizisch nennen. Wir haben die Welt nicht durch Krieg erobert, sondern durch Handel.
2022, spätestens im Frühling 2023, soll die Sanierung der Votivkirche abgeschlossen sein, sagt Joseph Farrugia. Er selbst sollte schon längst im Ruhestand sein, doch er macht weiter, bis das letzte Gerüst abgebaut ist.
Solange der liebe Gott mir Gesundheit gibt, dass ich meine 3 Stockwerke ohne Lift machen kann, 20 Mal am Tag, das hält fit.
Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt's auch im linearen Radio, immer sonntags um 14 Uhr. Und noch mehr aus der Welt der Religionen hören Sie natürlich auch bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.